Ich grüße Sie herzlich zu diesem wahrlich besonderen und schönen Thema, wertgeachtet in Gottes Augen. Haben Sie einmal für sich selber überlegt, was ist Ihnen eigentlich etwas wert? Wie bemisst man irgendwie einen Gegenstand oder irgendwelche Dinge, die uns so gegeben werden oder die wir erworben haben? Sie haben vielleicht einen wunderschönen Teppich zu Hause und wissen gar nicht, ist es vielleicht ein Perser oder was ist das eigentlich für ein Ding? Und dann geht man irgendwo zu einem Fachmann und lässt sich eine Expertise erstellen, damit ich wirklich weiß, was ist dieses Ding wert? Oder wenn man was geerbt hat und hat keine Ahnung, was könnte das denn vielleicht wert sein? Wertgeachtet. Nur, was ist wirklich wert? Wenn wir das nach, weiß ich, wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachten, dann würde man wahrscheinlich überlegen, womit kann man was erwirtschaften? Also wie wirtschaftlich ist eine solche Sache? Das heißt, der Nutzen, den ich daraus ziehen kann, danach bewerte ich ja den Mitarbeiter oder, weiß ich, irgendeine Maschine. Was ist wirklich wert? Aber es gibt verschiedene Wertigkeiten. Zum Beispiel, dass wir nach vielleicht irgendeinen Gegenstand haben, der eine persönliche Beziehung zu meinen Eltern, zu gewissen Freunden, also mehr einen ideellen Wert hat, den bewerte ich doch für mich ganz anders, als wenn irgendjemand diesen Gegenstand hätte, der sagt, was ist das eigentlich nur was für ein Sperrmüll? Aber für mich ist da vielleicht sogar ein Herzensbezug zu dieser Sache. Wie bewertet man also? Ich denke an eine Situation damals, als ich mal in Südamerika war, zu einer Evangelisationsrundreise, so 3 Wochen lang in Lima und überhaupt in Peru rauf und runter in den Anden oder auch dann in der Steinwüste nördlich von Lima. Und dort hatten wir begonnen, an dem ersten Wochenende, wo ich da war, mit so einer, die nannten das Gemeindekonferenz, kamen aus verschiedenen Gemeinden die Leute dorthin zusammen, eigentlich eine schreckliche Gegend. Die ganze Vegetation war sehr kümmerlich, Steinwüste. Und dann nach den 3 Wochen war dann auch dort wieder der Abschluss. Und dann kam ich also wieder in diese Gemeinde, waren dann noch 2 Veranstaltungen. Das war in Sinigilia, sagt Ihnen gar nichts, aber für mich eine ganz besondere Gemeinde, weil eine besondere Erinnerung damit verbunden war. Ich hatte meinen letzten Vortrag gehalten und dann sagte dieser Gemeindeleiter dort, sie wollten mir als Erinnerung ein Geschenk überreichen. Na, jetzt war ich aber gespannt. Ein Geschenk? Sinigilia, völlig arme Gegend, 100 Kilometer nördlich von Lima. Was wird jetzt wohl kommen? Und dann bat man mich also wieder nach vorne und dann in großem braunen Packpapier eingepackt, sollte ich also vor der ganzen Gemeinde das jetzt auspacken. Ich habe dann so eine Lage nach der anderen von diesem Packpapier entfernt und dann zum guten Schluss kam da ja eigentlich etwas sehr Seltsames bei raus, ein Eichhörnchen aus Gips mit so einem komischen braunen Samtstoff überzogen. Kaufwert in Lima etwa 5 Mark. Aber dann sind die von Senegalia mit dem Bus, und das war höchst gefährlich, stundenlang unterwegs gewesen bis Lima, haben da dieses Ding gekauft, sind wieder nach Hause und haben, Entschuldigung, wir eine besondere Überraschung machen wollen. Dazu muss man auch sagen, das schöne Tierchen hatte nur ein Auge. Das hat bei mir in meinem Büro, in meinem Arbeitszimmer einen Ehrenplatz. Wert? Eigentlich was für ein Sperrmüll, ja. Okay, nein. Warum? Weil ich weiß, hinter diesem Geschenk standen Menschen, die mir etwas ganz Besonderes mitgeben wollten. Ja, uns als Gringos, ja, so nach Mitteleuropa. Da war Herz dahinter. Und von daher hat es einen hohen Wert für mich. Wenn Sie so ein Ding jetzt da bekämen, da würden Sie wahrscheinlich sagen, was soll ich damit? Ne? Also, und trotzdem, es hat einen hohen Wert. Wie ist das bei uns? Wenn da über unserem Leben steht, durch Gottes Wort, Wert geachtet in Gottes Augen, dann müssen wir uns schon fragen, was das wirklich so ganz praktisch bedeutet. Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich nun ja viel Land auf, Land ab in die Gemeinden komme, Menschen erlebe, wie sie zum Glauben kommen, was eines der schönsten Erlebnisse überhaupt ist, und dann aber doch immer wieder neu Erfahrung mache, wenn man dann so nach einiger Zeit wieder Begegnungen hat mit den betreffenden Personen, dass sich doch ganz verschiedene Entwicklungen abzeichnen. Ich will einfach mal zum Beispiel hineinnehmen. Da bin ich irgendwo unterwegs zu einem Dienst, es war eine Evangelisation. Abends in meinem Quartier wurde angerufen, eine junge Frau meldete sich dort und sie bat um ein Gespräch. Am nächsten Morgen hatten wir also dann den Termin, sie stand schon vor der Zeit dort und wartete, stand dort vor der Tür und weinte. Ihre Herkunft, ihre ganze Entwicklung, ihre Kindheit, ein Jammer. Ihre schulischen Möglichkeiten begrenzt. Einfach weil sie von zu Hause her nie unterstützt, gar keine Förderung erlebt hat. Und dann steht man mit einem Mal da, ist Christ geworden. Und genau diese Elemente, diese Strukturen, die man so von Kindheit her mitbekommen hat, übertragen sich mit einem Mal auch in die Gemeinde hinein. Ich stehe dann mit einem Mal in der Gemeinde, das sind mit einem Mal Menschen, die eigentlich genauso Christ sind wie ich auch, und man entdeckt, wer bin ich denn schon? Ich kann ja noch nicht mal, die anderen können, die anderen haben Gaben. Moment, hast du noch nie gehört, noch nicht kapiert, wertgeachtet in Gottes Augen? Ach, weißt du, deine Schulbildung, deine Herkunft, deine soziale Stellung, kannst alles vergessen. Das ist zwar da, was uns irgendwo geprägt hat, auch leider in einer Gesellschaft, in die man hineingestellt hat. Aber bitte versteh für dich selber heute Abend ganz neu, wenn ich wertgeachtet bin in Gottes Augen, dann habe ich mit Sicherheit dieselbe Wertstellung vor Gott wie jeder andere, ob das der Professor, Doktor, weiß ich wer ist, mit 1000 Titel vor dem Namen oder wirklich einer, der nicht mal die Hilfsschule geschafft hat. Wertgeachtet in Gottes Augen. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, damals während der Evangelisation, aber werde in diesem Zusammenhang immer wieder daran erinnert. Ich will es noch mal kurz in Erinnerung rufen. Ich kam irgendwo in eine Gemeinde, mir ging es gesundheitlich wahrlich nicht gut, jedenfalls so aus der Klinik dann in den Dienst wieder, und naja, es war äußerlich offensichtlich auch zu sehen, dass es mir nicht so gut war. Jedenfalls kam ich in eine Familie, dort in meinem Quartier war ein mongoloider Sohn, 20 Jahre. Ich kam dorthin, naja, war so etwa Kaffeetrinkszeit. Ich saß dabei, konnte aber keinen Kaffee trinken, ist auch nicht so schlimm. Jedenfalls fragte dann mit einem Mal die Mutter, geht's Ihnen nicht gut? Dann habe ich so vorsichtig erklärt, wie der Stand der Dinge war, medizinisch und so weiter. Naja, jedenfalls Perspektive keine, das hatte der Chefarzt mir gesagt, aber ich wollte dann trotzdem zum Dienst fahren, bin dann so hin und her gependelt. Uniklinik, ab morgens war ich da, am Nachmittag bin ich dann aus der Uniklinik wieder weggefahren, dorthin in die Gemeinde, habe abends den Dienst gemacht, dort übernachtet und morgens wieder in die Uniklinik. So war dann so der Weg. Okay, jedenfalls der mongoloide Sohn hat es mitbekommen, hat es irgendwo ein Stückchen wohl verstanden. Und dann verließ er mit einem Mal den Raum und dann fragte die Mutter mich, wissen Sie, warum unser den Raum verlassen hat? Dann sage ich, nee. Hat er das verstanden? Dann sagte sie, nein, so richtig verstanden hat er das nicht. Aber eins hat er kapiert, dass es ihm nicht gut geht. Der ist jetzt auf sein Zimmer gegangen und betet für sie. Wertgeachtet in Gottes Augen hat also nichts damit zu tun, welche Schulbildung, akademischen Grad oder was ich irgendwo in meiner, weiß ich, beruflichen Laufbahn erreicht habe oder nicht. sondern das Entscheidende ist, und das ist das, worauf wir bauen können, dass wir in Gottes Augen wertgeachtet sind, und das ist viel mehr als alles andere. Nur habe ich manchmal von daher nicht nur den Eindruck, sondern erlebe das auch in der Seelsorge, dass gerade Menschen, die vielleicht leider so ein bisschen benachteiligt worden sind, auch in ihrer ganzen Entwicklung, dass sie dann leider irgendwo so ein Stückchen Minderwertigkeitsgefühle entwickeln, auch innerhalb einer Gemeinde. Muss das so sein? Überlegen Sie einmal, wenn dieser große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der uns in dem Herrn Jesus begegnet ist, in seiner ganzen Majestät und Autorität hinter uns steht, müssen Sie dann noch Komplexe haben? Minderwertigkeitsgefühle? Jetzt kommt doch für uns eigentlich die Frage, wie viel beziehe ich den Herrn Jesus wirklich konkret ein in mein Leben? Sein Wort, seine Zusagen, so ganz konkret. Und dann habe ich doch wirklich eine Stellung, die Gott mir ermöglicht. Trotzdem ist es seltsam, wir erleben uns dann ja auch als vielleicht manchmal Einzelpersonen, dass wir sagen, Mensch, was kann ich denn überhaupt bewirken, auch als Christ, in unserer Gesellschaft? Oder was kann ich zum Beispiel, wenn ich dann so die kleine Schar der Kinder Gottes sehe, was können wir überhaupt? Wir sind doch wirklich, wer sind wir denn schon? Und auf der anderen Seite genau diese Christen, die dann 1000 Minderwertigkeitskomplexe haben, einerseits, sind auf der anderen Seite hochmütig ohne Ende. Und einer möchte vor dem anderen höher und besser dastehen als der andere. Ist doch verrückt. Nur ich glaube, dass dieses wertgeachtet in Gottes Augen, wenn wir das für uns selber so richtig verinnerlicht haben, kapiert haben, das so aus Gottes Hand nehmen, dass uns das bewahrt vor Hochmut, aber auch vor Kleinmut, uns selber unterzubewerten oder uns auch in den Augen der anderen, wenn die anderen mich anschauen, oh wei, oh liebe Zeit, nicht, dass man schon gleich da so irgendwo vergeht und schrumpft wie die Butter in der Sonne. Nein, da, wo ich wertgeachtet bin in Gottes Augen, und das so wirklich ein Stück meines Lebens wird, habe ich eigentlich alles erreicht, was Christsein ermöglichen kann. Nämlich, ich habe einen großen Gott hinter mir. Mir kam der Gedanke, ich weiß nicht, ob Sie diesen Gedanken für sich selber schon mal so durchdacht haben, als der Jesus noch vor dem Thron Gottes, als er noch im Himmel war, bevor er auf diese Welt kam, ob er gewusst hat, was ihn hier auf dieser Welt erwartet. Da steht dann in Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen, was haben die gemacht? Die haben ihn wirklich mit Pauken und Trompeten, mit Salut und weiß ich was begrüßt. Sie nahmen ihn nicht auf. Die Begrüßung war, dass der Herodes seine Heere ausschickt und will ihn gleich umbringen. War eine nette Begrüßung. Und trotzdem hat er es gewagt, für dich und für mich in diese verrückte Welt zu kommen. Wie viel Liebe muss da vorliegen, dass er dich so wertgeachtet hat als sein Geschöpf, dass er es wagt, für dich in dieser Welt zu sterben. Nur allein auf diesem Hintergrund. Wertgeachtet in Gottes Augen? Ist das nicht toll? Und wer sind wir, dass wir das verdient hätten? Wie ist es möglich, dass er dennoch diesen Weg geht? Dass er so viel Liebe und Erbarmen investiert? Und dass wir dann für uns selber sogar wissen dürfen, Psalm 139, jeder von uns, lasst mich das so ehrlich sagen, weil ich auch das immer wieder in der Seelsorge habe, dass Menschen einfach, weil sie vielleicht eine schwierige Kindheit einfach nicht angenommen, ausgestoßen, von daher für sich selber in der Familie bereits und dann leider dann auch in der Umgebung ausgegrenzt waren, dass sie sich von daher irgendwo nicht geliebt fühlten oder manchmal nur so als Unfall von einem Mann und einer Frau, die da zufällig zusammengekommen sind. Nein, sondern du bist Liebesgedanke Gottes, wertgeachtet in Gottes Augen. Was ist das für ein Reichtum? Das müsste uns doch wieder durchatmen lassen. Das ist mein Rückgrat, nicht mein Studium oder welche Abschlüsse und Diplome oder weiß ich was. Ich hielt vor einiger Zeit Vorträge bei den Polizisten gibt es so eine christliche Polizeivereinigung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder ist auch egal. Jedenfalls, ich habe oft den Eindruck, dass bestimmte Berufsgruppen sich dann so an ihrem Titel oder an ihrer Stellung und weiß ich was dann hochziehen. Und wehe, diese Stellung auch in der Gesellschaft wird durch irgendetwas zerbrochen. Dann fällt alles ineinander wie ein Kartenhaus. Aber wenn ich weiß, ich bin wertgeachtet in Gottes Augen, dann habe ich eigentlich genau das Rückgrat, was mich aufrechterhält. Da beginnt Persönlichkeitsentwicklung und wirklich eine gesunde Persönlichkeitsentfaltung. Nur, wenn man das dann so alles sieht, was der Jesus gewagt hat für uns, dann können wir eigentlich Gott nur loben, jeden Tag neu. Und das wollen wir auch neu lernen in unserem Leben ab diesem Abend. Lasst uns Gott loben. Aber nun lasst mich in einigen Schritten einfach dieses Thema nochmal ein wenig angehen. Wie war das mit dem Wertverfall? Sie kennen alle so diesen Ausdruck, diesen Börsenkrach. Ja, das, wir sind ja eigentlich in einer ähnlichen Richtung unterwegs, nicht? Aktien fallen und Börse, alles jammert und klagt, egal. Aber wie war es eigentlich bei dem Börsenkrach der Menschheitsgeschichte? Wertverfall. Zunächst einmal war der Mensch ja von Gott geschaffen, gestellt auf diesen Planeten Erde, Adam und Eva, und zwar als Gegenüber Gottes, als Abbild, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie wenn sie linke und rechte Hand sie so gegenüberhalten, Abbild, von Gott eingesetzt auf diesem Planeten Erde als Verwalter. Was ist daraus geworden? Eine schreckliche Entwicklung. Nur wenn Sie überlegen, der Wertverfall des Menschen durch den Sündenfall hat zum Werteverfall geführt. Schauen Sie sich doch mal an, je gottloser der Mensch wird, umso mehr ist der Werteverfall vorhanden. Man lebt, wie man will, nur man geht daran kaputt. Das ist das Problem. So, Abbild Gottes gegenüber. Der Mensch also von Gott geschaffen als Verwalter. Soweit. So, nun kommt aber der Versucher, Satan in der Gestalt der Schlange, und fragt die Eva, sollte Gott gesagt haben, ach, nimm doch da von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Naja, egal. Jedenfalls, was macht die Eva? Sie hat genau gewusst, was Gott gesagt hatte. Sie repetiert, das heißt, sie wiederholt sogar das, was Gott ihnen gesagt hatte. Sie weiß ganz genau, das will Gott nicht. Und trotzdem geht sie hin. Warum? Weil die Schlange ihr etwas erzählt hat, nämlich, wenn du davon essen wirst, dann wirst du erstmal sein wie Gott. Also nicht mehr unter Gott, sondern auf derselben Ebene. Du wirst wissen, was gut und böse ist. Dann beginnt erstmal wirklich Leben, autonom sein. Jetzt geht es erst richtig los. Ja, ja. Teilweise hatte sie ja recht. Der Mensch war dann wirklich autonom. Er war gottlos geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit war er gottlos. Jetzt begann erstmal die ganze Tragik in der Menschheitsgeschichte. Satan hat es fertiggebracht, den Menschen sich unterzuordnen. Und der Mensch ist darauf eingegangen. Und jetzt beginnt auf diesem Planeten Erde die Herrschaft Satans. Warum? Weil Gott den Menschen ja eingesetzt hatte auf diesem Planeten Erde als Verwalter. Aber dadurch, dass der Mensch sich Satan untergeordnet hatte, fing Satan an, eben der Chef zu werden auf diesem Planeten Erde. Und das ganze Dilemma unserer Menschheitsgeschichte hat sich ja von daher dann wirklich in schrecklichen Weise dann ereignet. Der Mensch wurde versklavt durch die Sünde. Immer mehr kam es dann natürlich auch zur Versklavung untereinander, Werteverfall im wahrsten Sinne des Wortes, Menschenhandel, weiß ich, Aberglaube, Prostitution, egal, alles, was sich dann so ereignete. Der Mensch war Eigentum Satans geworden. Und wie schön war das vorher, vor dem Sündenfall. Der Mensch war eingebettet in den Armen Gottes, in der Liebe Gottes geborgen. Was hat er alles verloren? Dadurch. Hier findet also, da fand der Eigentümerwechsel statt. Satan wird Herr über den Menschen. Und Gott, er konnte trotzdem nicht zusehen. Es war sein Geschöpf. Und er hat sich seiner immer wieder erbarmt. Zunächst Volk Israel, sprich mit dem Abraham begonnen. Abraham, Isaac, Jakob. Gott macht Bünde. Ich kenne die Geschichte auch mit Noah natürlich, auch diese Bünde. Gott macht immer wieder den Versuch, den Menschen die Möglichkeit zurückzugeben, zurückzukehren zu ihm. Und trotzdem, was der Mensch tut, es ist einfach so unvollkommen. Es reicht nicht aus. Und dann schickt er seinen Sohn, den Herrn Jesus. 10 Gebote waren einfach nicht zu halten, haben die Menschen nicht geschafft. Sie waren so kaputt von der Sünde, nicht mehr in der Lage. Jetzt sendet er seinen Sohn, den Herrn Jesus, er kommt in diese Welt und er bezahlt mit seinem Blut. Offenbarung 5, Vers 9, wir sind von Gott erkauft, von dem Herrn Jesus durch sein Blut erkauft für Gott. Das heißt, das Zahlungsmittel, was er benutzt hat, um uns Satan abzukaufen, für Gott zu erwerben, war das Blut des Herrn Jesus, sein eigenes Leben. Und so erwirbt er uns nun, und damit dürfen wir das so hintereinander einmal sehen, zunächst also nochmal vor dem Sündenfall, Eigentum Gottes. Durch den Trick Satans, durch seine List, Eigentum Satans geworden durch den Sündenfall. Dann durch den Herrn Jesus zurückerkauft mit seinem Blut für Gott. Wertgeachtet in Gottes Augen. Überlegen Sie einmal, wenn Sie von der Schöpfung her schon in Gottes Augen wertgeachtet waren, um wie viel mehr dann, wenn er uns durch den Herrn Jesus auch jetzt zurückerworben hat, wie viel hat er bereits bezahlt dafür? Ich weiß noch sehr gut, damals als Junge, ich weiß nicht, ich glaube, war damals 11 Jahre alt, ich habe über viele Jahre gespart für ein Fahrrad, auch bloß nicht mit einem, weil ich heute mehr, damals gab es damals schon so diese Torpedo-Dreigangschaltung, ach, da hat es nicht für gelangt. Es war ein ganz normales Fahrrad. Was war das Ding wertvoll? Warum? Weil jeder Groschen, jedes 50-Pfennig-Stück war über Jahre zusammengelegt worden. Wehe, da wäre mir einer dran gegangen. Es war wertvoll. Warum? Weil es ja teuer erspart worden war. Aber der Jesus hat das nicht nur erspart, sondern hat sein Blut, sein Leben dafür gegeben. Wertgeachtet. Wie viel musst du ihm wert sein? Nochmal zurück zu Johannes 1, 11. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, wie war also die Reaktion des Menschen auf diese Liebe? Nein, danke. Wie ist sie bei Ihnen? Haben Sie ihn aufgenommen, diese Liebe, die uns da begegnet? Was nichts ist vor der Welt, ist das nicht toll? Dieser reiner Wende, dieses Nichts vor Gott. Das hat Gott erwählt. Nein, vor Gott sind wir alles Nichte. Ist doch toll, nicht? Alles Nichte. Von daher, wer möchte sich denn von uns erheben, dass er sagt, ich bin mehr als der andere? Gibt es irgendetwas, was Sie hätten, was Sie nicht von Gott geschenkt bekommen haben? Von daher, keiner kann sich über den anderen erheben. Nur schade, dass wir als Christen das so meisterhaft können. Einer sich immer so herrlich über den anderen erheben. Darf doch nicht wahr sein. Aber trotzdem. So. Wie viele ihn aber, Johannes 1, 12, aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Von daher, der beste Weg, wirklich so diese Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus ganz praktisch zu erleben und den Vater im Himmel wieder als Vater zu haben, ist genau das, was uns der Jesus in seinem Gleichnis von dem verlorenen Sohn erzählt. Da ist dieser junge Mann unterwegs, er hat vom Vater ja alles geerbt, was er eigentlich vielleicht noch gar nicht hätte haben dürfen, aber der Vater war so großzügig, dass er ihm von dem Erbe schon gegeben hat. Moment, was haben Sie alles? Sie haben Geld und Güter und so weiter, ach, Sie haben auch Intelligenz. Sie haben einen Verstand? Sie haben einen gesunden Leib? Woher denn? Von sich. Haben Sie etwas, was Gott Ihnen nicht geschenkt hat? Warum gehen wir denn damit an? Nein, alles nur Geschenk. Und jetzt dürfen wir genau mit dem, was Gott uns anvertraut hat, das dürfen wir verwalten, dürfen wir ihn mit ehren. Und das ist ja das Wunderbare, dass Gott uns das ermöglicht hat durch den Herrn Jesus, dass wir jetzt dazu geadelt sind, aufgrund dessen, was der Jesus für uns getan hat, dass wir endlich wieder zu Gottes Ehre leben dürfen. Das war bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich. Kein Mensch konnte wirklich Gott zur Ehre leben. Warum? Weil es nie passte. Weil Sünde, sprich Fleisch und Herrlichkeit Gottes nie zueinander fanden. Und jetzt hat er das ermöglicht durch den Herrn Jesus. Und lass uns das doch einfach so sagen. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war ehrlich. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wer so zu dem Herrn Jesus kommt, der darf ganz praktisch erfahren, wert geachtet in Gottes Augen. Ein Nichts wird aufgewertet zu einem Kind Gottes. Deshalb wollen wir bitte nie unsere Herkunft vergessen. Punkt 3, keiner, steht da Römer 3, alle ohne Verdienst. Keiner kann vor Gott bestehen und werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, die durch Christus Jesus geschehen ist, durch diese Erlösung. Allein durch den Glauben. Oder Epheser 2, dieses, ja, da wird es so sehr schön beschrieben, alle vor Gott schuldig. Und dann dieses, aber Gott. Gott schafft doch die Möglichkeit, wert geachtet in seinen Augen. 1. Korinther 4, 7 steht das so schön. Was haben wir, was wir nicht empfangen hätten? Von daher, wir sind nur Beschenkte, von daher Angeberei können wir vergessen. Wir sind also nichts und dürfen doch wer sein. Ich kann mich sehr gut erinnern, eine ältere Dame, sie hatte Probleme offensichtlich mit ihrer Umgebung, da wo sie wohnte und so weiter. Und dann so im seelsorglichen Gespräch, dann brach das so richtig aus ihr raus. Dann sagte sie, ich bin doch nicht irgendwer. Ja, nein, ist das nicht schön, du bist gar nicht irgendwer. Sondern du darfst Kind Gottes sein, wertgeachtet in Gottes Augen. Und wenn wir das für uns kapiert haben, dann haben wir auch nicht mehr das Problem, dass uns andere in irgendeiner Weise einschränken können, uns auf die Füße treten oder so. Nein, je näher wir so in der Nähe Gottes wirklich leben, aus dieser seiner Gegenwart, umso weniger können andere uns die Luft nehmen. Ist das nicht toll? Wertgeachtet in Gottes Augen. Wer will mir denn was? Ich habe den großen Herrn, oder? Und wenn ich in seinen Augen wertgeachtet bin, wer möchte mir denn dann zu nahe treten können? Wir dürfen Gott zur Ehre leben. Was ist das, eine Adelung? Dann diese ganze Indienststellung. Johannes 20, 21, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe manchmal auf meinen Knien gelegen, habe gesagt, Herr Jesus, da bin ich viel zu klein, wie soll ich den Auftrag, den du vom Vater bekommen hast, wie soll ich den ausführen? Das ist ein Unding. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, damals mit Pastor Glücks, ich habe das ja gestern Abend mal so kurz erwähnt, ich habe das für mich selber einfach nicht gewagt, so ohne weiter Tür auf und da reinzugehen ins Pfarrhaus. Da habe ich mich einfach nicht gewagt. Wer war ich denn? Einfach so mit dieser Pastorenfamilie so in normalen Kontakt, die waren für mich, das war unmöglich. Und trotzdem habe ich dann hinterher erst verstanden. Wertgeachtet in Gottes Augen, obwohl in unserer Familie nie gebetet wurde. Was ist das ein Geschenk, dass eine ganze Familie in 5 Monaten dann zum Glauben kommen konnte? Ja, ist doch wirklich nur Gabe Gottes. Oder nach 1. Petrus 2, 9 und 10, Priester Gottes, Priester Gottes, Könige und Priester steht da sogar. Wir sind alles, die wir durch den Herrn Jesus mit Gott versöhnt sind, Königskinder, wertgeachtet in Gottes Augen. Wie soll ich aber nun einen hohen Wert haben bei Gott? Wie ist das möglich, dass ich einen so hohen Wert habe? Was man teuer erworben hat, so haben wir es eben ja schon mal angedeutet, hat einen hohen Wert. Da Jesus, er sagt durch den Johannes Offenbarung 3, 4, sie sind würdig, mit mir in weißen Kleidern zu wandeln, denn sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Oder im Alten Testament, wie begegnet Gott seinen Kindern? In Jesaja 43, und hier geht es ja zunächst mal um das alttestamentliche Bundesvolk, da teilt Gott Folgendes mit dem Volk Israel, aber das gilt für uns ja entsprechend dann auch neutestamentlich, da steht von Vers 3, Jesaja 43, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich geliebt habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Wert geachtet in Gottes Augen. So hat Gott zunächst angefangen mit dem Volk Israel. Was hatte er mit dem Volk Israel vor? Seine Zielsetzung mit dem Volk Israel war doch, er wollte sich an dem Volk Israel verherrlichen und sich durch das Volk Israel verherrlichen, sprich dadurch auch offenbaren, dass praktisch die ganze Menschheit erkennen musste, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist dieser große Gott, den man alleine anbeten soll. So wie wir es gestern bei Daniel hatten, nicht? Nebukadnezar verkündigt das in seinem Reich, das ist der einzige Gott, der anzubeten ist in meinem Reich. Und wie schmählich hat Volk Israel versagt. Wie ist das bei uns Christen? Da, wo man das vergisst, wertgeachtet zu sein in Gottes Augen, da ist man auf dem Abweg. Da wird es Probleme geben. Und darum, wenn wir das hier so lesen, überlegen Sie mal, wenn Gott schon für das alttestamentliche Bundesvolk hier Ägypten als Lösegeld gegeben hat, Kusch und Seba, weil sie in seinen Augen wertgeachtet waren, weil du herrlich bist, weil ich dich geliebt habe, um wie viel mehr müssen wir jetzt sagen, so ähnlich wie das im Hebräerbrief steht oder in 2. Korinther 4, um wie viel mehr, dadurch, dass der Jesus für uns in diese Welt gekommen hat, uns erkauft hat mit seinem Blut, sind wir uns wirklich dieser ungeheuer schönen Stellung wirklich bewusst für uns selbst? Denken Sie einmal so, nur ganz schnell, hier an den Abraham. Wie war das? Er hat seine Schwester, sprich Ehefrau, Halbschwester, Sarah, hat er ja dann so, naja, sie mussten ja nach Ägypten, Hungersnot und, weil sie so hübsch war offensichtlich, so steht es ja schon da, ja, sind sich einig geworden, du, es ist besser, wenn man, nur ich als Ehemann, könnte Probleme geben, nicht, dann bringen sie mich zum guten Schluss um, weil sie dich kriegen wollen und so, dann gib dich als meine Schwester aus, dann ist das irgendwo, ja. Was passiert bei dem Pharao? Der Kamerad hat schlaflose Nächte. Moment, der Abraham hat doch dummes Zeug geredet. Er ist meine Halbwahrheit, okay. Aber weil er wertgeachtet war in Gottes Augen, was macht Gott da? Er schafft dem Pharao wirklich nicht nur schlaflose Nächte, sondern ihm geht es richtig schlecht. Weil Gott selber hinter seinem Boten steht, hinter dem Abraham, den er erwählt hat. Wertgeachtet in Gottes Augen. Und Gott geht dann noch weiter und sagt ja dann, Kapitel 23, 22, ich will deiner Feinde Feind und deiner Freunde Freund sein. Haben Sie noch Angst vor jemandem? Ja, bitte. Haben Sie noch Angst vor jemandem? Haben Sie immer noch Komplexe? Ja, bitteschön, vor wem denn? Du bist wertgeachtet in Gottes Augen. Also, nicht Schulbildung, nicht Examen, weiß ich was, zählt vor Gott, sondern dass diese ganze Autorität und Majestät der Jesus selber hinter mir steht. Und dann kann ich doch aufrecht in die Welt hineingehen, ohne Angst zu haben, weil ich weiß, dieser mein Herr, er sorgt wirklich für mich. Das könnte ich anfangen zu erzählen, weil ich alles so erlebt habe. Aber das würde jetzt wieder zu weit führen. Ich muss erst mal gucken, dass wir das Thema durchkriegen. Zweiter Gedanke unter Punkt 5 zum Neuen Testament. Wenn er uns so geliebt hat, wie wichtig und wertvoll sind wir ihm dann jetzt? Und dadurch bin ich überhaupt erst auf dieses Thema dann gestoßen. Einmal durch eine Begegnung der Seelsorge und dann darüber hinaus eben hier aus Gottes Wort. Da steht zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 40 bis 42 folgendes. Das muss ich Ihnen vorlesen. Das kann ich nicht alles aus dem Kopf. Matthäus 10, 40 bis 42. Jetzt ganz gut aufpassen. Da steht, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Das heißt, der Jesus identifiziert sich total mit uns. Ja, wer bin ich denn? Du kommst als Kind Gottes in irgendein Haus, dich nimmt jemand freundlich auf. Da sagt der Jesus, du, da gehe ich persönlich mit und ich segne diese Leute, die mich aufgenommen haben. Die segne ich so, als wenn die mich aufgenommen hätte. Wertgeachtet in Gottes Augen. Toll, weiter. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das heißt, nicht nur der Jesus kommt gerade mit, sondern der Vater kommt auch noch hinterher. Da, wo du dich also bewegst, wo du Menschen begegnest, die dir in irgendeiner Weise Gutes tun, da wird Gott, da wird der Jesus und der Vater persönlich dabei sein und diese Menschen segnen. Das ist einfach ein Stück, dass wir Segensträger sein dürfen in dieser unserer Umgebung. Weiter, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, also einen, der durch Christus gerechtfertigt ist, weil er ein Gerechtfertigter ist, also der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, dem wird es nicht unbelohnt bleiben. Ihr Christen, ihr Kinder Gottes, habt ihr das mal für euch bedacht? Wert geachtet in Gottes Augen. Der Jesus geht immer mit. Und du bist dazu gesetzt, dass er wirklich durch dich andere segnen möchte. Oder Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Herr Jesus, wer bin ich denn? Und du identifizierst dich so total mit mir? Das ist eigentlich Vollmacht. Dass der Jesus ganz einfach hinter uns steht. Und dass er bestätigt. Von daher müssen Sie eigentlich Angst haben, wenn Menschen in irgendeiner Weise von Ihnen Zeugnis erwarten. Wie ist das, wenn du in der Kantine, ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, aber in der Kantine oder in der Mensa oder weiß ich wo sitzen, jetzt haben Sie das Mittagessen vor sich, machen Sie dann einfach so klammheimlich so die Hände so hinter sich, ein Auge schnell zu, damit bloß keiner merkt, und dann wird so still und heimlich oder klammheimlich gebetet, ja? Ja, lieber Gott, naja, du weißt ja, ich will mich nicht blamieren, nicht? Aber danke für die Suppe hier, oder wie? Warum haben Sie nicht den Mut, die Hände zu falten? Ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Ich weiß noch sehr gut, damals, als ich noch zur Schule ging. Weiß nicht, war ich 17 oder so. Die haben mich sowieso immer schon nur den Pastor genannt. Ganz klar. Hatte ja die besten Ambitionen. Ne? Ich hatte auch mit 16 meine Berufung ja erlebt. Und dann, ja, man sitzt mit seinen Schulkameraden zusammen. Wir hatten manchmal nachmittags dann auch noch, wenn so eine AG war oder irgendwas. Jedenfalls, dann saßen wir da im Kaufhaus. Da gab es für 45 Pfennig. Ach, das sind ja wirklich vergangene Zeiten. 45 Pfennig, ein Teller, Eintopfsuppe mit Einlage. Konntest du eine Lupe nehmen, da haben sie so irgendwo so ein paar Stückchen, Wurstreste gefunden. Mehr war ja nicht. Aber egal, ja. 45 Pfennig, war ein Mittagessen. Gut, und die haben das doch 100-mal erlebt oder noch öfter, dass man einfach ganz normal, aha, Suppe kam, Hände falten, danke Herr Jesus, Amen, Punkt. Und dann fing ich an zu essen. Ich saß vor meiner Suppe, die Suppe wurde kälter und mir wurde ständig wärmer. Und da stieß mich auch noch einer von meinen Kameraden da an, von meinen Schulkameraden, und sagte, Mensch, warum isst du deine Suppe nicht? Die ganze Suppe wird ja schon kalt. Ja, ich sage, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das wollte ich auch nicht. Auf keinen Fall. Da irgendwo Suppe reinlöffeln und dann jetzt irgendwo kleine Brötchen backen. Mann, naja, jedenfalls, ich habe geschwitzt wie ein Bär, jedenfalls die Hände kamen zum guten Schluss dann doch zusammen und die Suppe hat geschmeckt. Warum? Weil ich nicht irgendwo an der Stelle Niederlage erlebt hatte. Aber da, man ist da manchmal angefochten, ganz klar. Aber wenn man das hier so hört, dass der Jesus so hinter uns steht, ja, wer euch hört, der hört mich, das habe ich damals noch nicht so richtig kapiert gehabt, ja. Aber heute umso besser. Ja. Oder Matthäus 10, 32 ist mein Konfirmationsspruch. Wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet? Tja, okay. Oder, wie wir es eben schon gesagt haben, 1. Petrus 2, 9 und 10, Könige und Priester sein dürfen. Menschen sein dürfen, von Gott Gesalbte, Herausgerufene, in ein Amt gestellt, Gott zur Ehre leben dürfen. Wert geachtet. In Gottes Augen, ihr Geschwister, lasst uns das ganz neu für uns so in unseren Herzen aufnehmen. Der Jesus legt also seine ganze Autorität in die Waagschale, weil wir so wenig wiegen. Und wiegt alles auf, was wir an Katastrophe bringen. Ja? Ist das nicht toll? Darf ich also trotzdem meinen Weg gehen und meinen Dienst tun, obwohl da so manche Niederlage damit verbunden ist und so manche Macken und Probleme und Verletzlichkeiten und kennen Sie ja selber, nicht? Haben Sie ja wahrscheinlich auch. Na gut, sind wir wenigstens da gleich. Matthäus 25, wie war das da? Was ihr, sagt der Jesus beim Weltgericht, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So hoch bewertet er uns? Oder, wie sieht das aus, Johannes 14, 15, 16? Haben wir ja oft schon drüber gesprochen hier. Kennen Sie noch, wie waren noch mal, aber das mal so ein kleiner Exkurs. Wie waren noch mal die drei Grundvoraussetzungen des erhörlichen Gebets? Wissen Sie es noch? Das müsste jetzt kommen wie aus dem FF, wie aus der Pistole. Bitte? Ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, wunderbar. Na, Hannelore, herzlichen Dank. Also, Liebe, Gehorsam und Vergebung. Die Grundvoraussetzung. Nur, jetzt bleiben wir mal bei den Verheißungen, die der Jesus gibt. Also, wir dürfen im Namen des Herrn Jesus Zugang haben zu dem Vater im Himmel. In seinem Namen bedeutet ja, dass wir vor dem heiligen, ewigen Gott stehen dürfen, so wie wenn der Jesus selber vor ihm steht. Wer bin ich denn? Wertgeachtet in Gottes Augen. Wir haben ja jetzt gerade so gelesen, 4. Mose 14, 15, 16, leider werden dann manchmal so wichtige Kapitel überschlagen, weil es dann so schnell vorwärts gehen soll, aber vielleicht haben Sie das trotzdem dann zwischendurch noch gelesen. Rottekora, ist ein Begriff, Rottekora? Eine Gruppe aus den Leviten, aus dem Stamm Levi, ja gut, sie waren ja rekrutiert oder aus ihnen, aus dem Stamm Levi, wurden ja dann die Priester rekrutiert, also sie waren ausgesondert dafür, Gott hatte sie berufen, Gottesdienst zu sein. Nicht nur ein bisschen zu praktizieren, sondern zu sein. Gott zur Ehre. So, und da kommt eine Gruppe aus diesen, kommt dann eines Tages zu Mose und sagt, hör mal Mose, du musst dir doch nicht einbilden, dass du nur alleine hier beten könntest, Zugang hast zu Gott und so. Wir sind Leviten, also Moment mal, also wir sind doch auch wer. Ja, genau die Sache, wir sind doch auch wer. Mose ist erschüttert, warum? Weil er die Heiligkeit Gottes kennengelernt hatte. Und er tritt vor Gott und fragt, ja, was soll ich jetzt tun? Und Gott gibt ihm die Anweisung. Er soll ihnen sagen, sie sollen mit ihrer Räucherpfanne, also Weihrauch, ja, Gott, ein lieblicher Geruch, sollen sie vor Gott treten. Viele kommen gar nicht erst bis vor die Stiftshütte. Gott kommt hernieder und er entscheidet. Und dann sagt Gott, geht weg von diesem bösen Volk. Also alle, die wirklich Gott gehorsam sein wollen, entfernt euch von ihnen. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Und die Erde tut sich auf und verschlingt sie. Nur weil man einfach meinte, ich bin doch auch schon wer und kann vor Gott treten. Nein, nein. Und bitte auf diesem Hintergrund sollten wir das endlich mal sehen. Durch den Herrn Jesus, wertgeachtet in Gottes Augen, geadelt dazu, vor dem Thron Gottes zu stehen, wie der Sohn Gottes selber. Ich habe wieder einen Vater, zu dem ich kommen darf. Das ist Gottes Kindschaft, durch den Herrn Jesus uns so erworben und geschenkt. Was sind wir doch reich. Ja, im Namen Jesu alle Verheißungen, alle Türen offen, bis vor den Thron Gottes selbst. Oder Matthäus 6, Vers 8. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Was haben wir für einen guten Vater? Einen Gott, der für uns sorgt, dass man wirklich manchmal die Luft anhält. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wir haben immer mehr betroffene, leukämiebetroffene Familien und auch Familien jetzt mit kleinen Kindern, oft unter einem Jahr. Und die haben so gut wie überhaupt keine Chance. Und was sich da abspielt, auch auf den Kinderstationen, diesen hämatologischen, onkologischen Kinderstationen. Wenn es aufwärts geht, gute Werte, dann freut sich eine ganze Station. Und wenn es abwärts geht oder ein Kind dort stirbt, da heult eine ganze Station. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls kommen immer mehr Familien, die bitten, können wir nicht mal zu euch kommen. Wir werden einfach nicht mehr fertig mit der ganzen Not und den Problemen. Jetzt hatten wir eine Familie mit 4 Kindern. Die Mutter hat vielleicht noch maximal 3 Jahre zu leben. Ist gar nicht so einfach. Und die riefen dann an, können wir nicht mal kommen. Wir kommen einfach nicht mehr klar. Wir wissen nicht mehr weiter. Und was es da für Probleme gibt, die können Sie sich, selbst wenn Sie versuchen hineinzudenken, die können sich nicht mal ausmalen, was da für furchtbare Probleme oft entstehen. Okay, nur können wir mal zu euch kommen. Und dann sagt meine Inge, Rainer, bei allem guten Willen, aber bei unserem ganzen Betrieb, der sowieso ja abläuft, mit allem, was da so rund geht, den ganzen Tag von morgens bis abends, bis in die Nacht oft hinein, das schaffe ich nicht mehr. Dann haben wir gesagt, Mensch, wie wollen wir denn da, wie könnten wir denn helfen, was wollen wir denn machen? Ja, wie sollten wir helfen? Und Gott hat es wunderbar gelöst. Wirklich wunderbar. Ein Mann, der selber auch Betroffener war, der rief im November an. Ich war in der Schweiz und meine Inge hat ihm dann gesagt, okay, wenn ich von der Schweiz zurückkomme, dann melde ich mich bei ihm. Und ich bin dann, als ich zurückkam, sofort mit ihm in Kontakt getreten. Habe ihn besucht und dann sagte er mir, er möchte sein Haus bestellen. Wir haben alle Dinge praktisch geregelt, geistlich, aber auch dann praktisch. Dann sagt er, hier ist ein Haus und weiß ich was, alles Mögliche. Ja, und dann soll ich ihm helfen, auch beim Testament. Dann habe ich ihm alle seine Wünsche, wem er was geben wollte, alles aufgelistet und dann sollte ich ihm noch einen Notar besorgen. Dann habe ich auch den Notar besorgt, der lag dann bereits im Krankenhaus, ging wirklich rapide bergabwärts. Und so schlecht, dass eigentlich die Sache nicht mehr zu machen war, dann habe ich einfach mit ihm gebetet, obwohl er das gar nicht mitbekam, dort am Krankenbett. Und Gott hat ihn einfach nochmal aufleben lassen, dass er voll geschäftsfähig wurde. Der Notar kam, er bat mich dann auch dabei zu sein. Und ich hatte ihm ja die ganze Liste gemacht, wer was alles bekommen sollte. Und dann sagte mit einem Mal, nein, das Haus soll Leben und Hoffnung bekommen. Ich sag, Richard, Moment, ich hatte doch eine Liste gemacht, das sollte der und das sollte ich dann. Nein, sagt er, alles soll Leben und Hoffnung haben. Ich sag, Moment mal, hast du da gut über... Ja, sagt er, ich möchte, dass das eurer Arbeit zugute kommt. Jetzt haben wir dieses Haus verkaufen dürfen. Das heißt, nächste Woche Donnerstag, das ist wirklich ein besonderes Geschenk, kann ich Ihnen sagen. Immobilienmarkt ist im Keller ohne Ende, ja. Dass man überhaupt ein Haus verkaufen kann, ist im Moment schon ein Riesenproblem. Gott hat Gnade geschenkt, das Haus ist verkauft und wir haben jetzt ein Haus kaufen können, 5 Kilometer von uns, das ist also nahe bei. Da sind fast 300 Quadratmeter Wohnfläche. Die Räume sind so kleine Apartments drin und so weiter. Alle mit Dusche, mit WC, mit Küchenzeile eingerichtet. Fantastisch! Ich habe gesagt, Mensch, Herr, du hast vor 26 Jahren ist das Haus gebaut. Vor 26 Jahren bist du schon der Architekt gewesen, der das Haus genau geplant hat für unsere Arbeit. Wertgeachtet in Gottes Augen. Jetzt haben wir alles. Ist alles da. Wir hätten uns nie gewagt, daran überhaupt zu denken, wie soll ich so ein Haus bezahlen? Geht doch gar nicht. Aber Gott hat uns alles geschenkt. Alles gegeben. Ja. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Ich habe das gar nicht versucht zu formulieren, wie das vielleicht möglich sein könnte, so eine Arbeit irgendwie in der Richtung zu installieren. Und Gott hat alles schon gemacht, war alles da. Oder Offenbarung 3,7. Ich will auf ihn schreiben, steht da, sagt der Jesus, ich will auf ihn, das heißt die Gemeinde Philadelphia, auf diese Glieder der Gemeinde schreiben, drei Dinge oder sogar vier Dinge. Erstmal den Namen meines Vaters, zweitens den Namen der neuen Stadt Jerusalem, die herabkommt vom Himmel, und meinen Namen, den neuen. Ja, diese drei Dinge. Überlegen Sie einmal, ganz, ganz praktisch. Erstens, ich darf ab heute als Kind Gottes den Namen meines Vaters tragen. Also, ich bin nicht nur ein Pflegekind, was man wieder abgibt, sondern ich bin 100% erbberechtigt. Ich trage den Namen meines Vaters. Zweitens, haben Sie schon einen neuen Personalausweis vom neuen Jerusalem? Ich darf den Personalausweis des himmlischen Jerusalems haben. Und drittens, ich darf den neuen Namen des Herrn Jesus tragen, nämlich den Herrlichkeitsnamen. Ich habe also Vorname stimmt, Zuname stimmt und, bitteschön, Personalausweis stimmt. Bin einfach eingebunden im Reich Gottes. Kind Gottes in jeder Beziehung. Fantastisch. Oder Lukas 10, da haben wir die Aussendung der 70 Jünger. Ich will es kurz machen. Da entdecken wir, wie die Jünger dann sagen, ah, fantastisch, ne, war doch wunderbar, Geister untertan. Und da sagt der Jesus, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Aber überlegt einmal, der Jesus führt dann aus, dass sie auf Schlangen treten, Skorpione, weiß ich was, Schaden, irgendwo. Der Feind hat keine Gewalt an ihnen. Hier sehen wir, wie der Jesus seine ganze Autorität einfach hineinlegt. Auch in unser kleines Leben. Epheser 5,30, wir dürfen Tempel Gottes sein, Wohnstätte unseres Vaters im Himmel. Ist Ihnen das bewusst? Du, dein Leib, darf Gottes Tempel sein. Du darfst Gottes Zuhause sein. Gottes Zuhause. Schön. Dazu hat er uns geadelt. Oder er hat uns Evangelium anvertraut. Oder wir sind Glieder seines Leibes. Ich komme zum Schluss. Ich denke, dass wir genau in dieser Spannung stehen. Auf der einen Seite, wie gesagt, unsere Begrenzungen sehen, unseren leider manchmal auch Hochmut, unser Ungeschicktsein, das erleben wir an uns selber ja auch. Und auf der anderen Seite dürfen wir dann doch erkennen, dass wir Heilige und Geliebte sind, wertgeachtet in Gottes Augen. Aber wir sollten alles daran tun, dass dieser Wert auch erhalten bleibt. Wenn Sie einen schönen Gegenstand haben, dann lassen Sie den ja wahrscheinlich auch nicht einfach auf eine Betonplatte fallen, sondern dann werden Sie ihn gut behüten, ordentlich damit umgehen. Das sollten wir auch mit unserem Leib, mit unserem Leben tun, das, was Gott uns da so anvertraut hat. Denkt bitte darüber nach, letzter Gedanke in diese Richtung nochmal. Wir werden einmal die Engel richten. Wir? Wir sind von Gott höher angesiedelt worden, vom Ursprung her, als die Engel. Wertgeachtet in Gottes Augen. So, in dieser Spannung stehen wir also auf der einen Seite, dass wir uns sehr kümmerlich und klein vorkommen, auf der anderen Seite aber dieses erkennen dürfen, wertgeachtet zu sein. Und das darf uns bewahren. Es reicht aus, bei Gott angesehen zu sein. Nochmal, Leute, liebe Geschwister, es reicht aus, bei Gott angesehen zu sein, wertgeachtet zu sein bei ihm. Dann müssen wir uns nicht selber in irgendeiner Weise auf den Thron heben, nur um in irgendeiner Weise vor anderen etwas zu gelten. Wir haben keinen Grund für Minderwertigkeitsgefühle, Komplexe oder Unterbewertung. Gott schenkt uns in Christus eine völlig neue Bewertung. Und diese Neubewertung heißt, du bist mein Kind. Und das reicht aus. Und daraus sollten wir neu leben. Und deshalb, Gottes Gnade und Neubewertung in Christus bewahrt uns erstens vor der persönlichen Unterbewertung. Du darfst wer sein, du bist wer durch den Herrn Jesus. Zweitens, die persönliche Unterbewertung, die persönliche Überbewertung als Gefahr und jetzt auf der anderen Seite die persönliche Unterbewertung. Drittens, Angst vor der Unterbewertung anderer. Das ist auch meist unser Hauptproblem. Wie könnten die anderen über mich denken? Haben die wirklich so eine hohe Meinung? Und ach du liebe Zeit, nicht? Und dann kommen ja die Komplexe. Viertens, dieser persönliche Wertverlust durch Sünde. Es bewahrt uns davor. Wenn ich weiß, ich bin wertgeachtet in Gottes Augen, will ich dann einfach so mit der Sünde kokettieren? Ich glaube nicht. Das bewahrt uns. Ja, diese neue geistliche Selbstbewertung mit der Folge, dass ich dienen kann, ohne Angst haben zu müssen, irgendwo unterbewertet zu werden. Ist das nicht toll? Der Apostel Paulus sagt, ich kann wirklich euer Diener sein. Ohne Angst zu haben. Fantastisch. Gesunde Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeit wird man genau da, wo man für sich selber das neu entdeckt und auch annimmt, ich bin wertgeachtet in Gottes Augen. Deshalb schließe ich mit einem Wort aus 1. Johannes 4, 19. Und das sollte jetzt unser Ziel werden, ganz neu, aufgrund dieser Hintergrundinformation. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Sonst, wer wären wir denn? Nichts. Und so, Gottes Kinder wertgeachtet in seinen Augen. Lasst uns beten miteinander. Unser Vater im Himmel, dass du uns so wertgeachtet hast, obwohl wir wirklich nichts sind, von der Sünde kaputt und zerstört, entweiht in jeder Hinsicht. Du hast es dennoch gewagt, Herr Jesus, in diese Welt zu kommen. Hast es dennoch gewagt, obwohl du wusstest, was dich hier erwartet, uns zu lieben. Danke, dass deine Liebe ausreicht, auch heute. Heute für uns, hier heute Abend. Und dass da, wo wir dir unser Leben anvertrauen, wir eine völlig neue Bewertung bekommen durch dich. Lass das so ganz praktisch geschehen. Bewahr uns vor dem Übermut, bewahr uns vor Hochmut und lass uns einfach aus dieser deiner beschenkten Fülle und beschenkenden Fülle leben dürfen in unsere Umgebung hinein, als Werkzeuge in deiner Hand, die zu Segensträgern werden. Segne so unsere Familien. Gib Gnade, dass wir hineintragen in unsere Umgebung deine Güte und Liebe. Amen.